Hallo und ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörer, beim Startenlos-Podcast, wo wir uns mit Unternehmern in aller Welt unterhalten. Heute ist bei mir zu Gast Fred, ein Unternehmer aus Kasachstan. Hallo Fred.
Ja, hallo. Schön, dich zu sprechen.
Wir sprechen uns ja schon das zweite Mal, Fred. Technische Probleme, aber davon kriegen unsere Zuhörer nie mit. Du bist in Kasachstan unterwegs.
Ja, richtig. Also ich bin ein gebürtiger Deutscher natürlich.
Ja.
Schon in den 50ern, insgesamt über 7 Jahre hier. Zuerst mit Business-Visum und vor etwas über 5 Jahren habe ich mich vom deutschen Amtsschimmel verabschiedet und bin hier emigriert. Und ja, voll auch integriert. Es geht ja nicht anders.
Du bist da in Zentralasien unterwegs. Das ist ja aus meiner Sicht eine ganz spannende Region, über die ich sehr, sehr wenig weiß. Also angefangen bei den politischen Sachen. Also geografisch habe ich mal mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Kulturell keine Ahnung. Erwarte hier spannende Einblicke in dein Leben und Wirken dort.
Ja, ich verstehe. Ja, okay. Kasachstan war natürlich früher Sowjetrepublik, also autonom sogar innerhalb der Sowjetunion. Seit 1991 unabhängig, also ein sehr junger Staat. Ich bin hier in Almaty, das war die erste Hauptstadt von Kasachstan, bis 1998. Und dann wechselt es über zu Astana, was mehr im Norden ist, näher an Russland. Hier sind wir näher an Kirgisistan, sehr kleines Land, oder halt auch China, so knapp 300 entfernt ist, ja? Genau. Okay. Was möchtest du gerne noch?
Was hat dich denn nach Kasachstan verschlagen? Wie ist dein Weg? Du kannst auch gerne ein bisschen weiter ausholen. Also, wenn ich richtig weiß, bist du unternehmerisch aktiv und dann tust du das auch in Kasachstan. Aber vielleicht erzählst du einfach mal, wie du da hingekommen bist.
Ja, eigentlich sehr einfach. Ich habe in Deutschland, das war in Berlin, damals war sie es noch nicht, aber sie wurde es dann, meine spätere Frau kennengelernt, also Ehefrau. Mhm. Die halt, war auf dem relativ neuen Hauptbahnhof. Ich habe ihr halt einfach den Koffer getragen und wir sind ins Gespräch gekommen, so wie das halt einfach möglich war. Ja, und dann, der Rest hat sich dann so ergeben. Irgendwann kam ich dann halt hierher, wie gesagt, als mit einem Business, Tourismusvisum, genau, ein Touristikvisum hatte. Dann wurde daraus mehr, weil ich merkte, die Leute waren schon sehr stark interessiert an einem Deutschen, der halt eine andere Mentalität hat als die, ja, wir haben halt eine gute Disziplin und so weiter, wissen eine Menge. Weil aufgrund der Vergangenheit hier in Kasachstan natürlich gewisse wirtschaftliche Abläufe hier nicht so bekannt sind. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier bei den Neandertalern sind oder so. Es gibt keine Kasachen, die nur auf Kamelen reiten oder so oder auf Bäumen leben. Es ist ein sehr modernes Land. Ja. Aber es gibt halt sehr, sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial.
Okay,
und so hat sich das einfach ergeben. Ich bin gefragt worden, ob ich Seminare machen kann. Habe ich gemacht über Marketing, über Verkauf, über Führung von Mitarbeitern, Finanzen und dergleichen. Und das war sehr erfolgreich. Und so hat sich das ergeben.
Ja, das heißt, du hast deine Freundin damals in ihrer Heimat besucht und hast die Gelegenheit gesehen und bist da geblieben?
Hallo? Ist die Leitung noch da?
Ich versuche es einfach nochmal.
Ja.
Kannst du mich hören?
Ja, jetzt ja.
Oh, okay. Also du bist mit deiner damaligen Freundin in ihr Heimatland gefahren, um das dir anzuschauen und hast die Gelegenheit genutzt und bist dann einfach da geblieben?
Ja, mehr oder weniger. Also sie war dann schon meine Verlobte, weil sie öfters nach Berlin kam, nachdem sie das Visum erhalten hat. Also sie war öfters da. Und wir haben einfach sehr schnell zueinander gefunden. Das passt einfach.
Ja, wunderschön. Du sagst, das sei alles ganz simpel und ganz einfach. Und jetzt ist es natürlich aber so, dass lange nicht jeder bereit und in der Lage dazu ist, einfach in ein anderes Land zu gehen oder auch diese Entscheidung zu treffen. Was hat dich denn in diese Lage versetzt, dann zu sagen, das, was ich kann, das kann ich auch gut in Kasachstan umsetzen?
Ja, war nicht ganz so einfach. Ich habe halt sehr viel Erfahrung mit Reisen. Ich habe über 20 Länder besucht auf der Welt in 3 Kontinenten, habe auch in anderen Ländern gelebt über Jahre. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die mir hier schon geholfen hat, überhaupt diesen Schritt zu machen. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, in jedem Land ist es natürlich ganz, ganz anders. Und hier, man muss schon etwas Geduld haben mit den Leuten hier, um damit die mit einem Schritt halten können und man mit denen Schritt halten kann, weil sie natürlich nicht die Mentalität hat wie Europäer oder jetzt Nordamerikaner und so weiter. Also es ist ein bisschen anders, läuft alles ein bisschen anders, gemäßigter, gemächlicher, kann man sagen.
Ja.
Verzeihung, ich trinke gerade einen Schluck Cappuccino.
Das kann ich besser reden. Sei dir gegönnt.
Danke. Okay. Ja, also mit der Mentalität ist es dann ganz einfach so, dass die Leute etwas relaxter sind, etwas unpünktlicher, schon mal sagen, ja, ich komme dann und dann und dann wird es doch halt ein bisschen später. Aber es ist nicht so, wie zum Beispiel, ich weiß von Freunden, die in Afrika waren, die afrikanischen Verhältnisse sind es nicht, dass sie halt Stunden zu spät kommen oder so. Es ist, okay. Wie gesagt, bisschen anders.
Es ist also möglicherweise ein Mittelding von dem Schlimmsten, was man so erwartet und den Standards, die man, was weiß ich, aus deutschem professionellen Umfeld gewohnt ist?
Richtig, richtig. Es gibt auch eine Menge Gegenbeispiele. Also ich habe jetzt auch eine Klientin, die war dann 5 Minuten vor der Zeit da.
Was, sehr gut.
Hat überrascht. Also es sehr gibt gut. Da einige.
Ja, ja. Aber sag mal, wie warst du denn, vielleicht sollten wir einfach mal über deine berufliche Entwicklung sprechen. Also, wie warst du denn irgendwie finanziell darauf vorbereitet, dass du einfach aus Deutschland weg konntest?
Muss ich sagen, ja, weil ich war schon eine Weile verheiratet. Ich hatte natürlich auch eine gut gehende Firma in Deutschland.
Ja.
Und meine Frau halt auch in Astana, weil wir waren die erste Zeit in Astana. Wir sind erst Jahre später hier nach Almaty gezogen. Ja. Und von daher war das also wirklich gut gegeben. Ich weiß noch, als ich meine Abmeldung gemacht habe, damals 2013, meine endgültige Abmeldung, fragte mir der Mitarbeiter beim Bürgeramt, der sagte, Mensch, Herr Sievert, Sie sind wirklich mutig.
Ja.
Ja, ich hab das bestätigt. Natürlich ist es mutig, aber ich hatte auch den entsprechenden Hintergrund. Wie gesagt, mit der Frau, Firma und so weiter. Weil einfach auf blauen Dunst hierher kommen, das
hättest du auch nicht gemacht.
Nein, das geht auch in die Hose. Und ich hatte, wie gesagt, auch schon Erfahrungen mit anderen Ländern, wo ich über Jahre halt war. Das ging dann schon eher so in europäischen Ländern. Ist das schon eher möglich. Aber Kasachstan, weil als Ausländer, es gibt nicht so etwas, eine Sozialversicherung für Ausländer. Es gibt es schon für Kasachen, aber als Ausländer hast du hier nichts. Entweder du hast was oder du hast gar nichts.
Ja. Okay. Ey, was hast du denn beruflich gemacht, bevor du nach Kasachstan gegangen bist?
Ja, ich hatte eine Marketingagentur und das lief sehr, sehr gut. Und das habe ich dann halt hier übertragen, weil der Standard von Marketing ist auch ein etwas verbrannter Begriff.
Ja.
Man kann auch sagen, eher Branding. Also ich habe schon Leute gesehen, die studiert haben, die Erfahrung hatten. Und dann wirklich auch auf meinen Seminaren habe ich gesehen, dass sie diesen Standard nicht so haben, dass sie sagen können, ja, okay, ich bin wirklich Marketing-Experte. Da gibt es schon mal Missverständnisse. Also wo man auch hört, ja, ich bin professionell und dies und das und dann ganz offene, weite Münder, oh mein Gott, das habe ich gar nicht gewusst.
Magst du uns mal ganz kurz reinnehmen in den Alltag eines Marketingunternehmers, möglicherweise einfach noch in Deutschland, dass man mal eine Vorstellung kriegt, was du da so gemacht hast?
Ah ja, da war eine Aktion, ich weiß noch, die hatten wir Das war eigentlich eine Briefaktion, die ja sehr gut vorbereitet war für ein Unternehmen Real Estate, oh, das deutsche Wort jetzt, ein Immobilienmaklerbüro, ja. Haben wir eine Briefaktion ausgearbeitet, wo die Briefe nicht über die Post verschickt werden, sondern halt, das war so, es wurden von gewissen Adressen Fotos gemacht von den Eigentümern, die wir halt übertragen haben, Aufklebern und so weiter, blabla, Briefpapier und so weiter. Und ich dann selber persönlich zu den Leuten gegangen bin, also dann auch nicht nur in den Briefkasten oder so, sondern wirklich persönlich. Mhm. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Das hat also mehrere Leute einfach wirklich glücklich gemacht. Und das war eine Aktion, die haben wir einfach mal so versucht. Einfach etwas anders und so weiter. Ja. Oder halt die andere Aktion ist halt auch, eine Wohnung anzubieten in einem gewissen Gebiet, wie zum Beispiel in Berlin, sagen wir Charlottenburg oder Wilmersdorf. Wilmersdorf ist sehr, sehr gut. Charlottenburg auch. Ich habe dort selber gewohnt. Und im Umkreis von, sagen wir, 2 Kilometer halt dort Flyers, also Handzettel in die Haushalte. Weil das ist von daher ist eine erfolgreiche Aktion, weil die Leute kennen die Gegend und viele denken auch, okay, ich möchte jetzt Wohneigentum, ich muss an die Rente denken, und so weiter. So solche Aktionen, das ist dann sehr erfolgreich.
Also das ist ganz witzig. Man erwartet vom Marketing jetzt ja mehr, dass alles im Internet stattfindet und deine beiden kreativen Aktionen hier, die waren wahrscheinlich eher deswegen erfolgreich, weil die auf der Straße stattgefunden haben.
Ja, das war halt auch bevor das ganze Social Media und Content Markt Content Marketing, das ist schon eine Weile her, aber da war irgendwo ein Wahnsinnsdurchbruch in Berlin und natürlich später nach 2010, jetzt bis 2018, hat sich natürlich Social Media, Facebook, YouTube und was es gibt, weiterentwickelt. Das war also mehr vor der Zeit als 2009, 2010, ja genau, 2007 fing es an. Und Facebook war noch in den Kinderschuhen.
Ja, richtig.
Das würde heute vielleicht, würde man das so nicht mehr machen. Also das beste Marketing, was man machen kann für sein Produkt, ist halt E-Mail-Marketing, das ist das, was ich hier mache. Und auch Social Media, LinkedIn und so weiter und so weiter.
Ah, genau. Okay. Das entwickelt sich immer weiter.
Ja, also das bleibt nicht stehen. Und wie gesagt, ich hatte vor kurzem bei einer großen Logistikfirma hier in Almaty ein Marketing-Seminar gemacht und da waren die Münder auch ganz schön weit offen. Genau, auch vom Marketing direkt. Naja, viele Leute kennen halt auch die Wege, die und so weiter. Aber ich habe einige gefunden, neue gefunden diesbezüglich. Ja. Bin auf Ideen gekommen und habe die einfach weiterentwickelt.
Okay.
Beziehungsweise einfach mal probiert. Was man vorher nicht probiert. Man muss halt einfach ein bisschen findig sein und mit der Zeit gehen und halt ja, und ich habe wie gesagt da einiges Neues auch herausgefunden und so weiter, wo auch Experten, mit denen ich auch zusammenarbeite international, selbst die haben das nicht gewusst. So, ich bin natürlich in einem, wie sagt man, Circle, also in einem Personenkreis, wo wir uns auch austauschen. Es gibt genug Apps und so weiter, wo man alles benutzen kann. Und so weiter. Also wie gesagt, es hat sich so weiterentwickelt und das muss es halt auch. Naja, es geht halt einfach weiter. Ich meine, Technik geht weiter, IT-Technik geht weiter.
Ja.
Und ja, genau so ist es.
Und also das heißt, ich darf zusammenfassen, du hast deine erfolgreichen Marketingunternehmen auch wieder in Kasachstan, in Zentralasien aufbauen können.
Ja, ist richtig. Es ist ein bisschen schwieriger, weil wie gesagt, man hat die kulturelle Seite, man hat die Sprachbarriere. Ich spreche die Landessprache, also Kasach, einigermaßen.
Ja.
Mit Russisch hapert es ein bisschen. Aber ja, man kann es halt auch, wenn es geht. Also mit vielen Leuten, mit denen ich zu tun habe, die sprechen halt auch Englisch, habe auch ein Übersetzerteam und ist eigentlich kein Problem.
Bist du da in der ganzen Region unterwegs? Ich meine, da ist Kasachstan, was ist da, Usbekistan, Turkmenistan, du meintest China ist auch nicht weit, Russland.
Ja. Also ich plane jetzt Reisen nach Kirgisistan, Usbekistan, ich habe gerade die Einladung bekommen. Chinesen denken dran, das kann ein bisschen dauern. Ich habe jetzt Südafrika geplant und auch Italien. Und jetzt Kirgisistan zum Beispiel ist einmal nur über die Berge hüpfen und so in 40 Minuten mit dem Flieger ohne Visum als Deutscher, ja, weil wir haben den besten Pass der Welt. Und ja, Kirgisistan auch kein Visum. In Taschkent zum Beispiel, Usbekistan, kann man es dort abholen. Und wie gesagt, China ist ein bisschen kompliziert. Auch die Inder denken auch dran. Ja, genau. Südafrika, Visum, ohne Visum.
Ja, ja. Mit Südafrika und Italien hast du da also noch internationale Kunden sowieso dabei. Aber du bist jetzt von dem, was ich rausgehört habe, auch viel in der Region selber engagiert.
Ja, der Schwerpunkt ist halt hier irgendwo, weil sie auch alle gern hierher kommen. Also selbst die Italiener, die waren hier. Ich habe sie hier getroffen. Chinesen, Inder kommen hierher. Okay. Es gibt halt sehr viele Messen und da bin ich halt einfach Stammgast. Also ich krieg auch Monate vorher schon die Einladung, ob ich hier hinkommen, da hinkommen will. Das habe ich mir natürlich über Jahre aufgebaut. Ja. Und so kommen die Kontakte zustande, also meistens. Persönlicher Kontakt ist immer das Beste, deswegen geh dahin, wo die sind und sie kommen hierher. Ja, genau, so funktioniert es einfach.
Gibt es da eine bestimmte Branche in der Region, die sich gerade so gut entwickelt, dass da so Gelegenheiten, also wie sagt man, unternehmerische Gelegenheiten entstehen oder Bedarf für Marketing?
Also die Sachen, die am besten funktionieren, sind Autos. Ich habe hier vor meiner Tür abends, wenn ich rausgucke, 60, 70 Autos, die vor der Tür parken, weil Kasachen lieben ihre Autos, genauso wie Deutsche, sind unheimlich viele. Genauso alles, was mit dem unmittelbaren Lebensmitteln oder mit Kindern oder Familien zu tun hat, das geht unheimlich gut. Das Internet, das geht gut, ist wesentlich billiger als in Deutschland. Alles, was unmittelbar das Leben betrifft, ist auch für Deutsche sehr günstig, muss man sagen. Also mit 500 Euro ist man hier, würde ich sagen, der Gegenwert ist mindestens 2000 Euro, weil es so günstig ist. Unheimlich günstig,
ja.
Das klingt
super. Umgekehrt stellt sich bei mir dann sofort die Frage, kriegt man denn auch dann denselben Lebensstandard oder gibt es Sachen, die einem fehlen?
Kann man so nicht sagen. Ich weiß nicht, es gibt nicht viel, was ich vermisse. Außer vielleicht ab und zu mal eine Currywurst. oder halt, was ich in Hamburg, meiner Heimatstadt, und Berlin, meiner letzten Station in Deutschland, geliebt habe, war halt einfach, wenn ich mal Freizeit hatte, bin ich gern shoppen gegangen für meine Hobbys, die ich habe. Und da ist Berlin und Hamburg sind natürlich die besten Plätze. Hier fehlt es ein wenig. Gewisse Sachen, sagen wir mal so, in Deutschland kann man auch viel mit Retro-Sachen machen.
Ja.
Kasachstan, sie lieben immer nur das Neueste. Sie wollen das neueste Handy, das neueste Auto, den neuesten Fernseher und so weiter. Und die neuesten Klamotten und so. Und da ich halt auch so ein bisschen Filmfan bin und technische Sachen, es muss nicht immer das Neueste sein für mich. Es muss einfach gut sein. Aber hier gibt's halt einfach diese Superlative. Ich habe es vor kurzem gehört. Ja, I don't like retro. Das ist not good. It's just retro. I don't want.
Schade,
Das ist dort so ein bisschen anders.
Und sag mal, wie ist das Klima so? Fühlt man sich da wohl?
Im Moment ist es grottenheiß. Ich sitze jetzt hier in meiner Küche. Habe jetzt Balkontür zugemacht, weil sonst die Kinder, die sind sehr laut, jetzt sind Ferien und dann spielen sie halt. Das würde man halt dann bei dir hören, muss nicht unbedingt. Ansonsten, ich höre es sehr gern. Ich bin hier im 8. Stock, ich sehe dann halt die Kinder spielen gerne Fußball, Basketball, Leute. Also es ist im Moment einfach richtig Sommer.
Ja.
Genau.
Gibt's ausgeprägte Jahreszeiten da, ja?
Ja, ich meine, der Winter ist relativ kurz, so 3-3,5 Monate. Eigentlich sehr moderat, aber dieses Jahr war es sehr, sehr kalt. Also so kalt war es noch nie, minus 32 Grad. Das war vorher nicht mal annähernd so. Wenn es minus 12 ist es eigentlich normal. Ja, kommst du nach Astana? Und ich war einige Jahre in Astana, in der Hauptstadt, wo der Deutschen sagt Astana, sie sagen Astana, die Da hatte ich minus 41 Grad und das ist so Standard.
Irre.
Im Winter. Im Sommer ist es auch grottenheiß dort.
Ja.
Da kannst du nur mit dicken Sohlen über manche Straßen gehen, weil sie glühen. Du fühlst es durch die Sohle.
Also
das ist sehr extrem. Hier ist es ein bisschen gemäßigt, ja, weil wir haben die Berge hier.
Ja,
die ganze Stadt. Wir haben hier das Ritz-Carlton, eine der höchsten Gebäude, ich kann es von hier aus sehen. Ist ein Zwerg gegen die Berge, die wir haben. Es ist echt irre, was man da alles sehen kann. Und vor allen Dingen, man sieht mal, wie das Wetter wird, weil in den Bergen, da finden immer die Wolken sich zusammen oder du merkst den Schnee. Also, das ist die beste Wettervorhersage, die Berge hier.
Ja. Das ist kontinentales Klima, nehme ich an, ne? Mit den ausgeprägten Temperaturunterschieden. Die Gegend hat auch landschaftlich sicher auch viel zu bieten. Machst du so Ausflüge oder sowas? Oder was sind da so die Highlights?
Ja, am besten in die Berge. Da habe ich so einige Touren gemacht. Ich hatte einen Bergführer, der war früher Offizier, ja, Stabsoffizier, der war in der sowjetischen und später kasachischen Armee. Und der hat mir einige Stories erzählt, also echt Wahnsinn. Ich habe da auch altes Militärequipment gesehen. So ein Halbkettenfahrzeug aus Sowjetzeiten. Ich habe da auch ein Foto von, als ich mich dagegen lehne. Und er hat so einige Sachen erzählt. Und er sagte, Mensch, Fred, ich bin überrascht, dass du so gut in den Bergen zurechtkommst. Ich sag, klar.
Ja.
Als 13-, 14-Jähriger, ich war im Harz. Das sind ja auch Berge, aber war ja nicht so hoch.
Ja,
also die höchste Höhe, die ich hier geschafft habe, war 5,5 Kilometer, nannte sich Arasan. Sehr schönes Gebiet, war im November, aber ich konnte normal im T-Shirt und Jacke rumlaufen, weil es dort sehr warm ist. Aber wegen der Lawinengefahr konnte ich nicht zum Gipfel rauf.
Okay.
Ja.
Genau. Hier sag mal, du hattest das zwischendurch erwähnt, dass du immer schon viel auf Reisen warst.
Ja.
Wie hast du das in der Vergangenheit realisiert? Warst du urlaubsmäßig viel auf Reisen oder hast du auch immer schon international gearbeitet?
Ja, das war durch die Arbeit, also weniger durch den Urlaub. Also wenn es in Urlaub, dann ging es mal in die Türkei oder so. das war einfach durch die Arbeit, durch das HR, Human Resources, Executive Headhunting, und dadurch bin ich viel rumgekommen und Tourismus und so. Da war ich aber schon, da war ich so halb so alt.
Ja, ich habe da eine ganz interessante Theorie gehört. Ich bin ja selber auch, also ich treffe auch viele Deutsche, die halt im Ausland leben, weil ich selber im Ausland lebe. Das sind dann eben auch keine Touristen. Und das scheint es immer gewisse Menschen zu geben, die haben das irgendwie im Blut, dass die, wenn sie unterwegs sind im Ausland, dass sie nicht das als Urlaub oder kurze Reise betrachten, sondern dass sie immer erwägen, das könnte der Ort sein, an dem ich leben will.
Ja, könnte schon sein. Also ich meine, bevor ich damit anfing, also als ich noch ganz als Kind war, gab es einige Orte, die ich ganz gern sehen wollte. Es war New York, wo ich gewesen bin, mehrfach, sehr schön. Istanbul, wo ich auch gewesen bin als Erwachsener, und da war noch irgendein anderer Ort, der mir im Moment gerade nicht einfällt. Aber da bin ich auch gewesen. Auch wenn er mir jetzt nicht einfällt. Genau. Richtig, es liegt irgendwo im Blut. Irgendwo, zum Beispiel mein Bruder, der ist eher sesshaft.
Ja.
Der hält da nicht so viel von, der ist einfach gerne zu Hause. Bei mir ist es halt einfach anders. Ich bin wirklich ein Weltenbummler, ein Globetrotter.
Sehr gut. Und es ist immer schön zu hören, dass es so funktioniert. Hast du auf deinem Weg, was waren so die größten Herausforderungen, wenn es darum geht, auf mich wirkt es wie eine gigantische Freiheit, in der Lage zu sein, in das Land zu gehen, wo jetzt die Liebe meines Lebens herkommt und da nochmal beruflich erfolgreich zu sein. Was waren da so die größten Herausforderungen oder die größten Zweifel, die du hattest?
Also Zweifel hatte ich eigentlich nicht, war nur halt, dass als ich den Schritt wirklich gemacht habe, ich dann nach Astana kam und meine Frau dann halt plötzlich krank wurde und im Krankenhaus war und es ging ja nicht so gut. Das war eine Zeit, die etwas schwierig war für uns beide, und wir haben auch eine Tochter. Ich habe hier eine Tochter, die ich adoptiert habe, als sie kleiner war. Ist inzwischen schon 19, hat mich heute besucht. Das war für uns nicht einfach. Das war wirklich eine Herausforderung, weil wir nicht wussten, wie geht das weiter und so. Aber das haben wir dann auch gemeistert und so. Ja, das war eine Sache. Ansonsten irgendwelche Zweifel hier hatte ich überhaupt nicht. Also ich hatte ein Hochgefühl, dass ich es endlich gemacht habe. Weil ich ja gesehen habe, die letzten Jahre in Deutschland, dass ich das ankündigte. Ich konnte sehen, was dann jetzt in Deutschland so abläuft.
Ja, richtig.
Genau. Und das wollte ich halt einfach vermeiden. Ich wollte einfach voll raus. Und da habe ich einfach den besten Ort, hier im Moment einfach erreicht. Mhm. Ich weiß noch nicht, wo das endet. Es könnte auch irgendwo anders nochmal hingehen. Also permanent oder auch nicht. Wir werden es sehen. Ich werde es sehen.
Genau. Gibt es noch weitere Projekte, die du vor Ort unternimmst, jetzt über dein Business und deine Marketing-Seminare hinaus?
Ja, also genau. Ich habe halt das Lerncenter, das Education Center meiner Frau übernommen, weil sie jetzt in den Vereinigten Staaten lebt.
Ja.
Das ist schon fein. Ich arbeite dann halt auch viel im Import-Export und ich habe auch einige Projekte, die halt auch aus Südostasien kommen oder aus Europa, die wir halt versuchen hier umzusetzen. Und ich habe auch entsprechend das Team, die Verbindung und die Verhandlungen und Businesspartner, um das halt zu machen. Das ist halt für die große Kasse, weil andere sagen ist, Kasachstan ist halt ein Land, das ist das neuntgrößte Land der Welt, weil mit Argentinien ist ein Stück größer und es hat aber sehr wenig Einwohner. Also keine 18 Millionen und ist einfach, wie soll man sagen, ein Low Cost und also wenig Kosten, aber auch ein Land, wo die Gehälter einfach sehr niedrig sind, sehr niedrig Das heißt, man muss einiges mehr tun und ein normaler Job für einen Deutschen reicht ja einfach nicht aus. Deswegen ist es auch so, dass viele mit Familien zusammenleben. Also ich habe eine Nachbarin hier, die lebt mit ihrem Bruder zusammen, weil es dann einfach ist, weil zwei Gehälter zusammenkommen. Ansonsten ist es nicht ganz einfach. Genau, weil die Wirtschaft das halt irgendwo nicht ganz hergibt im Moment noch. Und vor allen Dingen gibt es ziemlich viel Druck auf die heimische Währung, nämlich auf den Tenge, so heißt das Geld hier. Also nicht mehr der Rubel, wie Sowjetzeiten oder wie es in Russland. Das heißt Tenge. Ja, und der ist also sehr stark abgewertet. Also als ich hierher kam, das erste Mal war 1 Dollar 150 Tenge. Jetzt ist 1 Dollar 334 Tenge, habe ich vorgekommen. Das heißt, es muss sehr viel importiert werden, wie zum Beispiel Schuhe und Coca-Cola, Snickers, dieser ganze Kram gibt es ja auch. Es gibt auch heimische Produkte und so. Es gibt auch eine Kasachstan-Cola, die wesentlich günstiger ist als Coca-Cola. Schmeckt aber genauso. drückt sich natürlich auf die Preise aus. Ja. Zigaretten oder Benzin sind relativ billig immer noch hier, aber vor 5, 6, 7 Jahren war es die Hälfte. Für Kasachstan ist es schwierig. Für einen Deutschen ist es fein, weil der Euro steht auch hoch, der steht auch um 400 Tenge und war damals auch so um 200. Also hat sich auch fast verdoppelt. Also wie gesagt, ne, du hast einfach, das ist ein sehr low cost, das ist sehr günstig hier. Auch Wohnungen kann man sehr von einem Tag auf den anderen kündigen, raus und in die nächste Wohnung. Keine großen Formalitäten oder Hotels oder so. Das ist also für einen Urlauber hier, der ein bisschen was sehen will, wunderbar hier, die Berge und so weiter.
genau, Fred, also wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs. Wenn einer unserer Zuhörer in der Gegend ist, möchtest du eine Einladung aussprechen? Möchtest du ihm die Stadt zeigen?
Ja, sehr gern. Also hier gibt es viel zu sehen, halt auch aus Sowjetzeiten, aus der Monumente aus dem Zweiten Weltkrieg, weil die waren ja auch involviert, die Kasachen, obwohl der Krieg nicht hier war, und schöne Parks, wunderbare Parks, Gorki Park, Panfilov Park, und natürlich die Berge mit dem Eisstadion, wo die Berge dann halt anfangen. Wunderschöne Restaurants, Usbek-Style, Indien-Style, Kasach-Style, es ist fantastisch, also wirklich. Die Kasachen mögen gutes Essen und sie sind die besten Gastgeber der Welt.
ich muss auch mal nach Zentralasien. Ich werde mich dann wieder bei dir melden. Ich glaube, ich werde mir den Frühling oder den Herbst raussuchen.
Ja, am besten ist es natürlich, wenn es im Herbst ist ganz gut, bevor der Winter anfängt. Weil dann brauchst du eine Menge mehr Kleidung. Also der Koffer ist dann eine Ecke größer. Wirklich. Okay.
Super. Fred, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Sehr gerne. Schade, dass wir schon zu Ende sind. Hat richtig Spaß gemacht.
Ah, freut mich auch. Und an unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Podcast wieder mit dabei.